Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Beide Seiten Live. Wir besprechen heute zwei Themen. Thema Nummer eins ist die von der Regierung geplante Messenger-Überwachung. Das heißt, es geht darum, dass Chats, also zum Beispiel auf WhatsApp, Telegram etc. überwacht werden sollen als Maßnahme gegen den Terror. Und das zweite große Thema, das wir heute besprechen, das sind Social-Media-Kanäle, wo es Einschränkungen oder vielleicht sogar Verbote geben soll für Kinder und Jugendliche, unter anderem um Online-Radikalisierung zu verhindern. Diese Themen bespreche ich heute mit Thomas Lohninger von Epicenter Works. Herzlich willkommen.
Hallo.
Mit Ingrid Brodnik, sie ist Journalistin und Digitalexpertin. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Und mit Nikolaus Stockhammer, Terrorismusexperte der Donau-Uni Krems.
Hallo.
Herzlich willkommen. Wir starten mit Gerhard Kahner, dem Innenminister, der diese Messenger-Überwachung als Meilenstein bezeichnet. Schauen wir mal, was der Innenminister dazu gesagt hat.
Wir setzen heute einen wichtigen Schritt, man könnte sagen auch einen Meilenstein. Es liegt noch harte Arbeit vor uns, Ausschreibung, notwendige Software, aber es ist ein enorm wichtiger Schritt für die Polizei, für unseren Verfassungsschutz und letztendlich damit für die Sicherheit unserer Bevölkerung.
Also von einem Meilenstein ist da die Rede. Vielleicht fürs Publikum erkläre ich mal ganz kurz, worum es geht, und Sie sagen mir bitte gleich, wenn ich da einen Blödsinn erzähle. Aber im Grunde geht es darum, dass eben die Bundesregierung bzw. die Behörden besser gesagt, der Staatsschutz, der Verfassungsschutz Zugriff haben soll, Daten abgreifen soll von Mobiltelefonen, wo zum Beispiel über Messenger wie WhatsApp, Telegram, Signal, wie sie alle heißen, kommuniziert wird. Und es geht darum, dass hier eben entsprechend Einsicht genommen werden kann, mitgelesen werden kann, um, so heißt es, Terroranschläge zum Beispiel zu verhindern. Das Ganze bei Straftaten, die eine Obergrenze von 10 Jahren Haft haben als Folge, dass eine Einschränkung, und es sollen maximal 30 Anwendungsfälle pro Jahr geben, also um diese Massenüberwachung sozusagen gleich einmal zu verhindern. Überwacht soll das Ganze werden durch einen 3-Richter-Senat auf Antrag der Kriminalpolizei bewilligt werden, und ein Rechtsschutzbeauftragter muss die Überwachung dann laufend kontrollieren. Soweit also diese Messenger-Überwachung, wie sie geplant ist. Die Frage an Sie, Herr Lohninger, ist das tatsächlich der von der Regierung beschworene Meilenstein gegen die gegen den Terrorismus?
Ist es leider nicht. In Wirklichkeit ist es ein alter Hut. Das ist der 5. Anlauf, den wir in den letzten 9 Jahren gesehen haben, einen solchen Bundestrojaner zu legalisieren. Und der scheitert immer an rechtlichen und technischen Hürden. Rechtlich ganz einfach, weil der Verfassungsgerichtshof schon 2019 ein solches Gesetz aufgehoben hat und da sehr hohe Hürden eingezogen hat, unter denen so eine Maßnahme denkbar wäre in Österreich. Die sehen wir nicht erfüllt beim vorliegenden Entwurf. Und das, obwohl jetzt zum 5. Mal in einer Begutachtung wirklich von allen Seiten, von der Justiz, der Richterinnenvereinigung, den Rechtsanwälten, von der kompletten akademialen Unis in Österreich, von JKU, WU und dann eben auch ganz viel Zivilgesellschaft und sonstige Stakeholder, alle sagen, das geht sie nicht aus. Trotzdem hat man hier dran festgehalten. Und technisch wird es auch scheitern, weil man einfach nicht nur auf die einzelnen Messages von WhatsApp oder Signal zugreifen kann, sondern man muss immer das komplette Telefon hacken. Und damit hat man auch einen ganz tiefen Einblick in alles, was auf so einem Smartphone drinnen ist. Und das geht auch nur, indem man Sicherheitslücken ausnützt. Also der Bundestrojaner ist auch immer eine Massengefährdung, weil dadurch nicht nur das eine Handy von der Zielperson, sondern alle iPhone, Samsung, Android-Telefone gehackt werden können.
Jetzt sind Sie natürlich ein Vertreter von einer Organisation, die sich für Grund- und Freiheitsrechte speziell im Internet einsetzt. Herr Stockhammer, wie sehen Sie das als Terrorismusexperte? Ist das ein Instrument, mit dem Terroranschläge verhindert werden können in Zukunft in Österreich?
Definitiv ja. Also das muss man ganz klar festhalten. Man hat einfach gesehen in den letzten vor allem 2 Jahren, dass es immer wieder zu Fällen gekommen ist, wo Terroranschläge durch die Penetration, Infiltration von Messenger-Dienstkommunikation unterbunden werden konnten. Manchmal gab es Fälle wie etwa im Taylor Swift-Szenario, wo quasi der erste Ansatzpunkt eben ein IS-Treue-Schuh auf Instagram war, aber in zweiter Instanz eben war es dann so, dass ausländische befreundete Dienste diese Messenger-Dienstkommunikation der Verdächtigen mit überwacht haben. Und um auch gleich sozusagen den Einwand vorwegzunehmen, es gab eine offene Telegram-Gruppe und eine geschlossene Messenger-Dienst-Kommunikationsgruppe.
Im Fall dieser
Taylor Swift-Zelle, Unschuldsvermutung angewandt, die hier auch dann zum Erfolg geführt hat, dass man eben diese Verhaftung vornehmen konnte. Also definitiv auch im internationalen Kontext, man sieht, Kommunikation von Extremisten hat sich in geschlossene Chaträume verlagert. Da ist nicht nur jetzt sozusagen diese Messenger-Dienstkommunikation das einzige Thema, sondern auch auf Spieleplattformen und anderswo. Man sieht, dass hier ein Nachrüstbedarf seitens der Sicherheitsbehörden besteht. Wo ich aber sicherlich dem Herrn Lohnig auch recht geben möchte, ist, man muss das ordentlich gesetzestechnisch abwickeln, damit man auch in Zukunft eine stabile Lösung hat. Aber was jetzt sozusagen die Notwendigkeit der Messenger-Dienstüberwachung betrifft, und da sind sich auch internationale Kollegen von mir, etwa der Peter Neumann, einig, ist das ein absolutes Muss.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, wie groß ist denn das Gefahrenpotenzial derzeit? Wie viele Gefährder gibt es denn, die da potenziell überwacht werden?
Also im Phänomenbereich des islamistischen Terrorismus sind es mittlerweile um die 150 Gefährder, die kontinuierlich überwacht werden mit technischen Hilfsmitteln. Wenn man aber davon spricht, was sind sozusagen konkrete Einsatzvarianten, und das wurde eh auch von Ihnen erläutert, redet man eben von bis zu 30 Fällen pro Jahr. Ein Punkt, den ich noch hinzufügen möchte, die technische Machbarkeit, das sehe ich anders, ist schon gegeben. Allerdings muss man eine Art Tunnellösung bauen, was aber, und das sage ich auch einschränkend, nicht ausschließt, dass es hier einen Missbrauch geben könnte von denen, die diese Technologie anwenden. Sicherheitslücken werden benutzt. Ja, es gibt quasi Schnittstellen, etwa eine Bluetooth-Schnittstelle, wo man mit dieser Software zugreifen kann. Wir sehen aber auch, mir ist es bekannt, dass es beispielsweise in Israel sogenannte Zero-Click-Lösungen gibt. Also es braucht nicht mehr ein Link angeklickt werden oder quasi ein Link intern ablaufen, der angeklickt wird, ohne dass man es merkt. Es gibt sozusagen die direkte Eintrittspforte in diese Technologien.
Frau Brodnik, 150 Gefährder allein in Österreich, und jetzt soll es 30 Fälle pro Jahr geben, wo man so nachschauen kann, ob die tatsächlich was im Schilde führen oder nicht. Das ist dann so gesehen eigentlich ein recht harmloses Instrument am Ende des Tages, oder nicht?
Ich würde sagen, der jetzige Entwurf ist eingeschränkter als schon frühere Vorhaben. Zum Beispiel hat die ÖVP-FPÖ-Koalition ja das schon beschlossen gehabt in einer extremeren Ausgestaltung, und das wurde dann aufgehoben wegen rechtlicher, grundsätzlicher Bedenken.
Hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, das ist zu extrem.
Genau, also wir sehen hier, das ist ein heikles Terrain. Mhm. Ich sehe eigentlich vor allem auch folgendes Problem, nämlich so ein bisschen wird diese Messenger-Überwachung als Grundsatzlösung eines Radikalisierungsphänomens beschrieben. Und es kommt sogar nach Attentaten, nach Terroranschlägen zu dieser Forderung nach diesem Zugang, wo das nichts gebracht hätte. Nehmen wir Villach, wo ein mutmaßlicher Einzeltäter aktiv war. Na, der hat sich nicht selbst Chat-Nachrichten geschrieben, die man auswerten hätte können. Das heißt, ein bisschen ist die Gefahr, dass seit Jahren noch so ein bisschen politisch eine eierlegende Wollmilchsau mit dieser Messenger-Überwachung verknüpft wird. Ein Teil der Gefährder, Gefährderinnen wird man nicht schnappen, weil die nicht in diesen Chats abhängen. Und ich möchte nochmal auf die grundsätzliche Problematik eingehen, um das vielleicht technisch kurz zu erklären. Dieses Thema ist rechtlich auch und ethisch deshalb so umstritten seit Jahren, weil das Kerndilemma besteht aus Folgendem. Damit das Handy und vor allem die Messenger eines Verdächtigen ausspioniert werden kann, bedeutet es, der Staat muss eine bestehende Sicherheitslücke für sich nutzen. Da geht man dann höchstwahrscheinlich in einen Teil des zutiefst dubiosen Hackermarktes im Dark Web, kauft sich solche Lücken, die gefunden worden sind, und baut dann im illegalen Bereich wäre Schadsoftware, hieß es Überwachungssoftware, um das Handy auslesen zu können. Und die bestehenden Softwareangebote, die wir haben, und das ist das Problem, die scheinen das ganze Handy auszuspionieren. Der österreichische Entwurf will jetzt schlanker sein, aber solche Softwarelösungen gibt es laut Fachleuten anscheinend nicht.
Schauen wir uns vielleicht an, bitte, ja, selbstverständlich.
Das ist natürlich sozusagen der Blinkwinkel aus Österreich, ja. Mhm. Aber es gibt solche Lösungen international, und eines muss man auch sagen. Also, wenn jetzt jemand von der TU Wien kommt, als Beispiel, und möchte hier einen Zugang finden, wird das diesen Leuten nicht gewährt. Das ist alles nur in einem engen Korsett der sicherheitsüberprüften Sicherheitsexpertinnen und Experten. Daher sind diese Strukturen der Forschung davon eigentlich ausgeschlossen. Es war zum Beispiel ein Zufall, dass ich das gesehen habe in Israel, weil hier eine Demonstration vor Terrorismusforschern aus Europa stattgefunden hat. Aber unter anderen Umständen wird hier überhaupt nicht geteilt, wie das funktioniert. Ja. Daher geht man ein bisschen in einer Nebelschwade herum und man redet von etwas, was man hier noch nicht gesehen hat. Aber es ist dann so lange ein schwarzes Schaf erst da oder der schwarze Schwan, wie es so schön heißt, von Nicolas Nassim Taleb, bis man ihn gesehen hat. Aber es gibt Lösungen, die auch im benachbarten Ausland, beispielsweise in Deutschland, zur Anwendung kommen, die diesen technischen Ansprüchen genügen. Und offenbar auch vor dem deutschen Bundesverfassungsgerichtshof in Karlsruhe, weil es gibt keine Intervention.
Sie wollen dagegen. Replizieren, bitte.
Ja, Maas, ja. Also ich glaube, um das runterzubrechen, wir diskutieren diese Frage jetzt seit 9 Jahren. Gibt es so eine Software? Gibt es irgendeinen technischen Weg? Würde es den geben, dann hätten wir den auch schon längst in Österreich umgesetzt und gefunden. Also wir können uns als interessierte Öffentlichkeit jetzt nur fragen, wem glauben wir denn? Glauben wir den Werbeinformationen von einem Unternehmen oder glauben wir allen heimischen Unis? Wir haben Johannes Kepler Universität, Wirtschaftsuniversität, Technische Universität. Wir haben so viele Stimmen aus der österreichischen Akademie, die einfach klar sagen, das geht nicht. Darunter Sicherheitsexperten wie René Meyerhofer, die die Cybersicherheit leitet. Der hat Android.
Es gibt da nämlich an solche und solche Ansichten. Fakt ist, und das finde ich auch spannend, vielleicht schauen wir uns das gemeinsam an. Sehr, sehr viele Staaten, das haben Sie auch schon erwähnt, haben ja ähnliche Systeme, haben ähnliche Überwachungssysteme schon implementiert, verwenden die. Wir können uns da auch gemeinsam eine Grafik anschauen, die wir aufbereitet haben. Alle Länder, die hier in hellgrau erscheinen, haben bereits eine Kommunikationsüberwachung in dunkelgrau eingefärbt, sind jene wenigen Länder, muss man sagen, die eben keine oder zumindest keine bekannte Kommunikationsüberwachung bis jetzt verwenden. Insofern sei schon noch die Frage erlaubt, inwieweit diskutieren wir da über etwas, was offenbar im Rest Europas mehr oder weniger überall schon gang und gäbe ist.
Schauen wir uns das mal aber auch mal genauer an. Ja. Also in vielen dieser Ländern gibt es kein explizites Gesetz, das einen Bundestrojaner legalisiert. Man nimmt bestehende rechtliche Bestimmungen für Telefonüberwachung her und rechtfertigt damit auf einmal staatliches Hacking. In Österreich wäre das zum Glück nicht zulässig. Ja. Das Zweite ist, wir haben auch in ganz vielen dieser Länder massive Skandale. In Polen hat die neue Regierung, die nach der rechtsextremen PiS ins Amt kam, 600 Fälle vom Einsatz von Staatstrojanern aufgedeckt. Darunter ganz viele Journalistinnen, Oppositionelle, auch Leute von der Justiz. Wir haben in Spanien, wo sogar der Regierungschef, Oppositionspolitiker, deren Anwälte überwacht wurden. In Italien, Seenotsaktivisten, GIMA-Aktivisten. In Griechenland genauso, ja. Und in Deutschland gibt es schon eine Reihe von gescheiterten Anläufen. Ich erinnere an den Skandal Otsaftis von vor 15 Jahren, wo eine Software eben nicht so zielgerichtet war und viel mehr konnte, gesehen hat, als rechtlich erlaubt war. Die Klage in Karlsruhe, die vor kurzem abgelehnt wurde, wurde aus Formalgründen abgelehnt. Gleichzeitig hat das Gerichtshof etwas getan, was total unüblich ist in Deutschland. Es hat gesagt, die Klage können wir nicht entscheiden. Aber wir haben hier ein Grundsatzproblem, das, was Frau Broden gerade angesprochen hat. Ihr könnt nicht diese Sicherheitslücken, die eine allgemeine Gefährdung sind, offen lassen, nur um vielleicht ein paar wenige Zielpersonen damit zu überwachen. Da war das Gericht sehr klar.
Können Sie diese Befürchtung teilen, dass das missbräuchlich verwendet wird unter Umständen, dieses Tool?
Prinzipiell ist es nie gänzlich auszuschließen, dass jemand eine Technologie missbraucht. Das muss man ganz klar sagen. Und so naiv darf man auch nicht sein. Ja? Wenn man aber, das haben wir schon einmal, glaube ich, besprochen, grundsätzlich was Vertrauen hat in den Rechtsstaat und dass es auch funktioniert und was Sie gerade gesagt haben, eben der Umstand, dass in Österreich nicht die Analogie zum SMS-Mitlesen hier verwendet wird, um WhatsApp-Nachrichten mitzulesen, zeigt ja auch, dass wir hier eine größere Sensibilität haben in diesem Land und auch, dass es hier offene und echte Diskussionen darüber gibt und dass auch ein Diskurs entstanden ist. Nichtsdestotrotz, und das muss ich immer wieder betonen, ja, das Beispiel Deutschland, auch wenn es hier immer wieder auch Versuche gibt, das rechtlich zu hinterfragen, zeigt, dass es seit Jahren angewandt wird. Und einen Punkt muss man schon machen. Wenn wir uns dagegen verwehren, dann dürfen wir auch nicht Informationen annehmen als Staat, als Sicherheitsdienste, die auf diese Art und Weise aus dem Ausland generiert wurden. Und das wäre dann auch ein wenig, wie ich immer sage, pharisäerhaft so tun. Und dann, wenn es jetzt die NSA gemacht hat, dann ist es für uns okay, weil das betrifft uns nicht. Ja? Also da sollte man auch sich in den Spiegel schauen können.
Ich muss sagen, ich finde vielleicht so irgendwo auch ein bisschen in der Mitte angesiedelt, weil ich verstehe die Frustration von Ermittlern und Ermittlerinnen, die einfach wirkliche Gefährder, Gefährderinnen erkennen wollen und die Anschläge vorab verhindern möchten. Dies gibt es. Und ich würde in den allermeisten Fällen einfach von dieser Absicht, Schlimmes zu verhindern, auszugehen. Wir leben halt in einer Zeit, wo es in manchen Ländern schon einen Missbrauch solcher Maßnahmen gab und wo bei allem Vertrauen in den österreichischen Rechtsstaat, der ja in den allermeisten Fällen super funktioniert, wir auch schon BVT-Affären hatten. Wir auch den Fall Egisto Ott hatten, wo Zugriffe passierten, die so mutmaßlich nicht hätte passieren sollten. Und wir sehen in etlichen Ländern auch eine autokratische Wende.
Also das kurz zu erklären, vielleicht geht es um mutmaßliche Spionage, Amtsmissbrauch etc., also wo eben genau solche...
Ja. Und ein extrem spätes Einschreiten, erst als schon, ich glaube, Ermittlungen gelaufen sind, wo man erst so unglaublich spät aktiv wurde. Das heißt, sind wir uns sicher, dass das vielleicht nicht morgen passiert, aber in 2 Jahren, in 5 Jahren, bei welcher Regierung auch immer, in einer Zeit, wo es auch in einigen Ländern eine autokratische Wende gibt und dann manche Maßnahmen ausgebaut werden, anders ausgelegt werden. Also ich finde, das ist auch eine Frage, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt für sowas? Und da sehe ich schon viele Fragezeichen.
Die Fragezeichen sind sicherlich berechtigt und ich bin da auch wirklich versucht, hier sozusagen über das Ganze zu blicken. Was ich definitiv schon sagen muss, ist, dass man sich hier die Mühe antun soll, das auch wetterfest zu machen, damit eben so ein Missbrauch sozusagen strukturell nicht passieren kann. Dass jetzt vielleicht einzelne Akteure oder Gruppen das veranstalten, ist niemals auszuschließen. Ja, also das hat man überall auf der Welt gesehen, auch bei großen Diensten wie bei der CIA, dass es einzelne Fraktionen gegeben hat, die hier missbräuchlich Technologien verwendet haben.
Und auch die Opposition gegen die Journalisten.
Richtig.
Gegen
Anwälte. Und auch die, würde ich sagen, Offenbarungen durch WikiLeaks und andere Whistleblower-Geschichten haben gezeigt oder durch eben spätere Fälle, dass hier strukturell auch immer wieder Akteure am Werk waren, denen man jetzt nicht trauen kann. Und auch die politische Dimension, ja, wenn man sozusagen autokratische Wenden sehen würde, dann hat so eine Technologie natürlich den Charakter einer Waffe.
Ja, aber dann noch einmal die Frage, ist die derzeitige Gesetzeslage oder so wie das geplant ist, dieses Messenger-Überwachungsgesetz, ist das ausreichend, auch ein Schutz vor einem solchen Missbrauch?
Ja, was ist ausreichend? Also auf einer Wunschliste könnte man schon noch Dinge hinzufügen, auch aus der Betrachtung, aus meiner Perspektive, ganz klar.
Wie sehen Sie das?
Ja, also machen wir es konkret. Der Verfassungsgerichtshof war sehr klar, dass es eine unabhängige, begleitende, effektive Kontrolle braucht. Ja, genau, weil dieses Missbrauchspotenzial angesichts dieser Eingriffstiefe ganz, ganz wichtig ist. Wir können halt einfach wirklich alles über einen Menschen heutzutage, über sein Handy herausfinden. Das hat auch die ÖVP teilweise verstanden, Stichwort Thomas Schmidts Telefon. Mhm. Ja. Also das Handy ist ganz wichtig in unserer heutigen Zeit. Und in diesem Entwurf hat man wirklich kosmetisch an einzelnen Stolpersteinen, nachdem die Kritik so laut wurde, ein bisschen nachgebessert. Ja, es gibt jetzt nicht mehr einen Einzelrichter, der das Stammbillenhaft bewilligt, sondern ein Richtersenat. Der Rechtsschutzbeauftragte kriegt 2, 3 neue Angestellte. Der Rechtsschutzbeauftragte ist aber der Einzige, der fortlaufend kontrollieren kann. Der ist aber im Innenministerium angesiedelt, wird vom Innenministerium sicherheitsüberprüft und sitzt immer auf einem Schleudersessel. Wenn die sagen, irgendeiner von deiner Mitarbeitern gefällt mir nicht mehr, der fällt bei der Sicherheitsüberprüfung durch. Und da ist nicht diese Unabhängigkeit gegeben. Und das weiß das Innenministerium, glaube ich, auch, weil das ist jetzt eben der 5. Anlauf. Der Entwurf, der hier vorliegt, ist in großen Teilen textgleich zu dem, den wir letztes Jahr 2024 noch schon diskutiert haben. In der Begutachtung damals ähnlich viel Kritik. Also diese Argumente sind alle schon sehr bekannt. Ich befürchte, die ÖVP, die ja die einzige Partei ist, die am Bundestrojaner festhält, alle anderen waren schon dagegen. Die haben sich hier festgebissen, so als ob das das Allheilmittel ist. Schauen wir in diese anderen EU-Länder, wo wir gerade die Karte gesehen haben. Die Debatte um die Sicherheit ist dort nicht vorbei. Die sagen nicht, jetzt haben wir einen Bundestrojaner und wir sind für immer sicher. Deswegen gibt es ja auch Diskussionen um sowas wie eine Chatkontrolle auf EU-Ebene.
Die Frage, die natürlich sich dabei stellt, und das ist eine Frage, die sich, glaube ich, auch viele Menschen natürlich stellen, die jetzt zuschauen, was sonst? Was tun, wenn nicht so eine Messenger-Überwachung? Was ist der Plan B? Was schlagen Sie vor? Was könnte sonst funktionieren oder besser funktionieren?
Ich fange vielleicht bei Ihnen an.
Ich sage vielleicht, unabhängig jetzt von der Frage, ob das kommt oder nicht. Wenn es kommt, dann sogar noch mehr. Es geht da schon sehr stark auch um Personal. Nämlich hat zum Beispiel der Verfassungsschutz, hat die Polizei genügend Ressourcen, um den Hinweisen, die es gibt, nachzugehen. Weil wir sehen ja in manchen Fällen, dass es nicht einmal am Messenger-Dienst scheitert, sondern dass Leute schon vorher aufgefallen sind und man sich fragt, wie kann das so durchrasseln? Also gerade in Zeiten des Spardrucks ist das natürlich kein beliebtes Thema, aber ich glaube, das ist der größte Hebel, gut ausgestattete Ermittler, Ermittlerinnen. Das Zweite, ich glaube, wir müssen über die Plattform an sich sprechen. Ich verstehe nämlich diese Kritik oder diese Sorge vor den kleinen Gruppen durchaus, vor den Messenger-Gruppen. Der Weg ist nämlich, man nutzt eine große Plattform wie TikTok, um zunehmend radikales Gedankengut zu streuen. Ein Teil der Leute geht tiefer und tiefer in solche Welten über TikTok und Co. rein und irgendwann kommt dann ein QR-Code auf TikTok. Ich klicke auf den und lande in der Telegram-Gruppe. Und dann bin ich tatsächlich in so einem verschlüsselten Chat drin. Aber wir könnten auch schon vorher ansetzen, nämlich, dass zum Beispiel bei TikTok stärkere Auflagen gemacht werden zum Thema Algorithmus, damit diese Radikalisierung gar nicht so breit, so leicht stattfinden kann. Zumindest steht dieser Verdacht schon im Raum, dass es über die großen öffentlichen Kanäle zu viel extremistisches Gedankengut ohnehin schon gibt.
Ja. Darüber werden wir uns im zweiten Teil der Sendung übrigens noch unterhalten. Da geht es nämlich um genau diese Social-Media-Kanäle, TikTok, Facebook, Instagram, wie sie alle heißen, und die dort stattfindende Radikalisierung, ganz besonders von Jugendlichen. Die Frage sei schon nochmal auch an Sie beide gestellt natürlich. Nicht zuletzt auch deshalb, weil es da mittlerweile auch zum Beispiel Rufe gibt seitens der österreichischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, wo es heute heißt, naja, warum nur Terroristen oder potenzielle Terroristen überwachen, warum nicht auch andere potenziell kriminelle Gruppen überwachen. Das ist ja dann ein bisschen die Büchse der Pandora, die damit möglicherweise schon geöffnet ist.
Ja, also es hat ja schon auch Forderungen gegeben, zum Beispiel im Bereich der organisierten Kriminalität ähnliche technische Mittel anzuwenden. Da muss ich jetzt dazu sagen, das ist nicht mein primäres Forschungsfeld, da will ich mich jetzt auch nicht äußern. Was ich schon unterstreichen möchte, und da bin ich der Meinung von Frau Brodnik, dass man sagt, man kann zum Beispiel die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz hier zum Einsatz bringen, etwa in der Überwachung dieser offenen Kanäle, dass man auch sieht, wenn hier auf Plattformen zum Beispiel ein QR-Code geteilt wird, der dann in eine Telegram-Gruppe mündet, dass man hier eine Kontrollschleife einbaut, dass man hier auch entsprechendes Personal drauf ansetzt. Das ist natürlich ein Riesenthema, die Ressourcen. Mhm. Also ich kann einen Bulk an Datenmengen sammeln, aber ich muss das auswerten. Ja, das ist das Kernproblem der NSA viele Jahre gewesen, dass man nicht gewusst hat, wohin mit den ganzen Daten und dann mühsam das Ganze zusammenflicken musste. Ja. Und das ist natürlich auch in der Terrorismusbekämpfung ein Riesenthema. Deswegen sagt Boaz Ganor, der israelische Terrorismusforscher, immer, Terrorismusbekämpfung ist Puzzle zusammenbauen. Und wir bauen hier auch Puzzle zusammen.
Ja, also ein Puzzle, das zu lösen ist. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Stockhammer. Sie verlassen Dankeschön. Uns an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Sie beide bleiben bitte noch bei mir. Wir sind gleich wieder zurück nach dem ersten Teil, wo wir uns, finde ich, sehr gut unterhalten haben, über die Frage Meilenstein oder vielleicht sogar Stolperstein für den Datenschutz in Österreich, dieses Messenger-Gesetz. Im zweiten Teil geht es eben um die Frage, ob diese Social-Media-Kanäle, ob TikTok, ob Instagram etc. in irgendeiner Weise eingeschränkt, vielleicht sogar verboten werden sollten, um Kinder und Jugendliche zu schützen vor Online-Radikalisierung. Darum geht's gleich, bleiben Sie da. Um die Radikalisierung im Kinderzimmer geht's jetzt hier bei Beide Seiten live und damit herzlich willkommen zurück. Es geht also um eine Einschränkung oder sogar ein mögliches Verbot von Social-Media-Kanälen in Österreich. Und dieses Thema bespreche ich mit, nach wie vor hier bei mir im Studio, Thomas Lohninger, Geschäftsführer von Epicenter Works, einer Organisation, die sich für Grund- und Freiheitsrechte speziell im Internet einsetzt, mit Ingrid Brodnik, Journalistin und Digitalexpertin, und neu in der Runde begrüße ich Christoph Pöchinger, Politikberater und ein sehr interessanter Gesprächspartner, würde ich mal sagen, speziell, wenn es um das Thema Social Media auch geht. Da bin ich schon sehr neugierig auf Ihre Meinung. Wir schauen uns mal an, was Andreas Babler, der Vizekanzler und Medienminister, da gesagt hat zum Thema Kinderschutz und Social Media. Wir schützen unsere Kinder, sagt er da, deshalb setzen wir eine Altersgrenze von 15 Jahren für Social-Media-Plattformen fest. Radikalisierung, Gewaltverherrlichung und gestörte Körperbilder werden heutzutage direkt ins Kinderzimmer gestreamt. Die Online-Giganten machen mit der Zukunft unserer Kinder Profite. Herr Pöchinger, das klingt brandgefährlich. Wie gefährlich sind denn Social-Media-Kanäle wie TikTok, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, tatsächlich für Österreichs Kinder und Jugendliche?
Ich möchte ein bisschen anders ansetzen. Ich glaube, grundsätzlich auch anschließend an das, was bereits im vorherigen Bericht besprochen wurde. Ich glaube, dass wir ein bisschen in einer Zeit leben, wo der Staat versucht, sukzessive Informationen über seine Bürger und das Leben seiner Bürger zu erlangen. Einfach zur Sicherheit, wie es so schön heißt. Ne? Und wer nichts zu verbergen hat, der oder wer nichts verbrochen hat, hat nichts zu verbergen, wie der saloppe Spruch auch gerne formuliert wird. Ich glaube, dass auch gerade hier geht es eigentlich in eine ganz andere Richtung. Ich glaube, dass es gar nicht um Jugendschutz geht. Ich glaube, es geht dem Staat ausschließlich darum, eine Registrierungspflicht de facto im Internet einzuführen, für die Verwendung von sozialen Medien zuerst einmal, letztlich aber für das gesamte Verhalten, das man heute auf sozialen Medien und im Internet hat. Und ich glaube, das ist ein durchaus schwerwiegender Eingriff in das, was wir heute Freiheit nennen, was wir Grundrechtsschutz nennen. Und wenn dann jemand lacht und sagt, na, so weit wird es nicht gehen, doch genauso weit wird es gehen. Und auch das, was in der Vordiskussion besprochen worden ist, natürlich geht es darum, zu wissen, was die Bürger denken, darum zu wissen, gewisse Verhaltensmuster der Bürger auszuspionieren, vorherzusagen und nicht darum, Terroristen zu erwischen. Es ist einfach, man arbeitet immer mit großen Schreckensbildern. Und in Wahrheit geht es um das genau nicht. Ich muss schon noch einen Satz noch, und dann bin ich fertig, zumindest mit meinem ersten Statement. Dieser Fall in Graz. Der war erstens war er volljährig, der Amokläufer, der Mörder, sage ich mal. Erstens war er volljährig. Und zweitens, warum soll ich ausfindig machen, was der auf sozialen Medien macht, wenn irgendwo in diesem Kinderzimmer eine Schrotflinte steht? Und keiner findet es der Mühe wert, sich vielleicht einen Gedanken zu machen, das wo zu melden. Also ich spreche jetzt von den Eltern zum Beispiel. Da bin ich bei dem, was man vielleicht dann nicht...
Gut, da geht es doch um das Cyberwaffengesetz in Wirklichkeit schon.
Nein, es geht auch um die Verantwortung der Familien.
Bleiben wir fürs erste Mal beim Thema Social Media, Frau Brodnik. Das klingt so ein bisschen nach einer Warnung vor Zensur. Also wenn man da jetzt einschränkt, was Kinder und Jugendliche im Internet sehen und machen können, dann ist der nächste Schritt, dass überhaupt niemand mehr irgendwas im Internet machen kann. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen.
Ja, dann schauen wir mal, wer Olaf Pornoseiten unterwegs
sehen
ist
zum Sie Beispiel. Das, sehen Sie diese Gefahr auch?
Ich würde das ein bisschen anders einstufen. Es gibt eine oft auch freiheitlich geprägte Sicht auf Internetregulierung, wo jede Form von Internetregulierung und auch Kontrolle, Vorgaben für große Social-Media-Plattformen schnell als Zensur oder als bösartiger Eingriff, der in Grundrechte dargestellt wird. Sehr viele staatliche Maßnahmen, da kann man schon davon ausgehen, dass es um Schutz geht. Also zum Beispiel, dass Bürger, Bürgerinnen auch geschützt werden vor problematischen Inhalten. Und ich möchte jetzt, gehen wir jetzt ganz konkret auf diese Altersfrage ein, weil da geht schon um die Frage, wieso kommt der österreichische Vizekanzler auf die Idee, dass Social Media erst ab 15 erlaubt sein soll. Und in Wirklichkeit ist es eine weltweit stattfindende Diskussion, weil Eltern, Lehrkräfte, Erwachsene in vielen Ländern der Welt alarmiert sind, und zwar zu Recht, weil wir sehen, dass ein Teil der Jugendlichen Probleme aufweisen im Umgang mit Social Media. Und die Radikalisierung in Wirklichkeit ist nur die Spitze des Eisbergs. Das sind ganz wenige, die wirklich zu so extremistischen Ideen dann total darauf einsteigen. Das größere Problem ist psychische Gesundheit und die psychische Belastung, die Social Media darstellen kann. Und da sehen wir immer wieder, dass es Untergruppen, Teilgruppen von Jugendlichen gibt, die leiden. Zum Beispiel bei jungen Mädchen kann der Druck aufs Körperbild, das Vergleichen mit dem anderen dazu führen, dass sie nach der Nutzung von Instagram zum Beispiel eher angeben, dass sie das belastet. Oder zum Beispiel, wenn Leute schon psychische vorhergehende Probleme haben, kann sein, dass sie besonders stark zu einer problematischen Nutzung neigen. Und darüber müssen wir sprechen. Und ich glaube, es braucht eine Lösung, um Jugendliche, vor allem vulnerable Jugendliche, besser zu schützen. Weil so wie die Social Media Apps gebaut sind, führen sie die umso mehr in eine Falle. Und die Frage ist aber, ist so ein hartes Verbot der richtige Weg? Da kann man durchaus, glaube ich, breit diskutieren.
Das wäre die Frage, die ich auch Ihnen gerne stellen würde. Sie sind jemand, der sich für Grund- und Freiheitsrechte speziell im Internet einsetzt. Die Frage ist natürlich berechtigt, inwieweit schränkt man da auch Internetnutzung ein? Beziehungsweise anders gefragt, ist es da nicht vielleicht auch sinnvoll, einfach die Online-Kompetenz, die Internetkompetenz der Kinder und Jugendlichen zu stärken, bevor man in das Internet abtritt?
Ja, also und das ist, glaube ich, auch der Grundkonsens, dem niemand widersprechen wird. Wir müssen viel mehr in digitale Grundbildung investieren. Wir haben da auch mit Epicenter Academy ein eigenes freies Bildungsangebot, weil ganz oft wollen Leute viel mehr Wissen darüber haben, wie sie sich selbstbestimmt sicher im Internet bewegen können, aber es fehlt ihnen das Wie. Und die gute Nachricht ist, da gibt es gute Wege. Es gibt auch gute Alternativen zu diesen großen amerikanischen, chinesischen Plattformen. Ich glaube nämlich nicht, dass man hier Social Media wirklich so als Überbegriff, wir meinen damit immer nur diese ganz großen kommerziellen Plattformen mit einem sehr speziellen Geschäftsmodell. Die verkaufen unsere Aufmerksamkeit. Dadurch ist es inhärent, dass sie versuchen, uns möglichst extreme Inhalte, die Emotionen auslösen, uns auszuspielen. Da gibt's auch Alternativen und ich bin alt genug, dass ich mich auch noch an ein anderes Internet erinnere. Also ich finde es viel wichtiger, hier auch über die Verantwortung der Anbieter zu sprechen und deren Geschäftsmodell, das auch diametral dem Datenschutz entgegensteht. Aber um auf die Forderung von Vizekanzler Babler zurückzukommen, ein Verbot, gerade wenn man arbiträr jetzt mit 15 Jahren das festlegt, hilft, glaube ich, gar nichts. Weil natürlich jedes Kind und jeder Jugendliche ist in einem digitalen Zeitalter zu Hause und wächst darin auf. Da jetzt nur zu sagen, erst ab diesem Alter, das ist realitätsfremd, das wird sich auch nicht durchsetzen lassen. In Frankreich gab es jetzt gerade den Ansatz, Pornoseiten zu verbieten, außer man hat eine Altersverifikation, die von staatlicher Seite kommt. Na, was ist passiert? Die VPN-Zahlen sind nach oben gegangen, weil das sehr leicht zu umgehen ist.
VPN, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, ist eben eine Möglichkeit, das zu umgehen, damit man in solchen Alterseinschränkungen...
Ganz genau. Also es gibt da wirklich wenige Klicks und man ist aus diesen Verboten draußen. Und deswegen, es ist illusorisch zu glauben, dass man Kindern und Jugendlichen, die sich oft besser auskennen als die Eltern, als die Lehrerinnen, denen das jetzt verbieten kann. Und auch die haben natürlich ein Grundrecht. Ich bin aber auch absolut bei Frau Brodnik, dass dieser negative Einfluss gerade auf junge Menschen, der ist kritisch zu hinterfragen. Und zum Beispiel das Social-Media-Verbot an Schulen, wie es jetzt gekommen ist mit der neuen Regierung, das hat auch sehr viel Gutes.
Ich finde es spannend, dass Sie die Social-Media-Verbote ansprechen, diese zum Teil auch, beziehungsweise schauen wir uns das vielleicht mal gemeinsam an. Indien hat zum Beispiel TikTok verboten. Schauen wir uns gemeinsam an, was es sonst noch für Herangehensweisen gibt, was Social-Media-Kanäle betrifft. In der EU sind solche Einschränkungen geplant. In Australien tritt Ende des Jahres ein Social-Media-Verbot für bestimmte Altersgruppen in Kraft. In China gibt es sowieso diverse Einschränkungen, was das Internet betrifft.
China macht das perfekt.
Ja, das ideal, kann man es dann auf der anderen Seite des Spektrums natürlich auch beobachten. Und in den USA gibt es bereits jetzt einzelne Bundesstaaten, die hier Einschränkungen beschlossen haben. Und wie wir wissen, ist da auch ein Verbot von TikTok angedacht oder wird immer wieder aufgeschoben. Ich würde die Frage gerne an Sie richten, Herr Pöchinger, und Sie dürfen da natürlich gerne auch ergänzen. Sollen Social-Media-Anbieter stärker in die Verantwortung genommen werden, was zum Beispiel radikalisierende Inhalte betrifft? Geht das überhaupt? Also kann Europa das überhaupt machen?
Das ist ein bisschen ein Wunschdenken. Ich denke, dass es einfach kaum möglich ist, mit der politischen Power, die die Europäische Union heute darstellt, den großen Internetgiganten irgendwo die Stirn zu bieten. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wie das irgendwo gelingen soll. Ja, ein komplettes Verbot oder IP-Blocking meinetwegen. Ich glaube dennoch, dass der erste Ansatz sein muss in einer freien Bürgergesellschaft, dass man als Familie mit den Jugendlichen, mit den Kindern interagiert. Denn anschließend an das, was Sie gesagt haben, ich bin schon so alt, dass ich mich an die analoge Zeit noch erinnern kann, wo es das gar nicht gegeben hat. Und auch da waren wir glücklich. Und ich glaube, es gibt einfach die Möglichkeit, Kindern auch wieder im familiären Umfeld die Chance zu bieten, sich neben den sozialen Medien in der realen Welt etwas aufzubauen, was schön und lebenswert ist. Muss man auch sagen, die Vergleiche mit anderen, wie soziale Medien das vielleicht heute schneller liefern, hat es früher auch gegeben. Natürlich haben wir auch in den Schulklassen das, was man heute Mobbing nennt, leichtfertig, vielleicht oft gehabt und man hat Leute bloßgestellt, weil sie jetzt dick waren, dünn waren, groß waren, klein waren. Das hat es natürlich immer gegeben. Die Frequenz und die Schnelligkeit ist vielleicht heute eine andere, aber ich glaube, dass soziale Medien ja die Menschen nicht anders gemacht haben und ihre Bosheiten nicht neu erfunden haben, sondern dass sie halt einfach das Ganze in einen virtuellen Raum gezogen haben. Aber der Mensch ist der Mensch. Und ich glaube, ein Grundthema, wenn man wirklich möchte, dass das besser wird, dann muss man Familien mehr Raum geben, sich um ihre Kinder zu kümmern. Und das ist einfach in einer Zeit, wo man in Wahrheit nicht mehr darüber diskutieren kann, ob die Mutter arbeiten gehen soll oder nicht, weil sie muss arbeiten gehen, sonst kann man sich das Leben nicht mehr leisten, dann wird das schwer. Dann taucht das Kind in andere Betreuungsmodalitäten ab und soziale Medien sind eine solche, leider.
Frau Brodnik, Sie haben sich intensiv auseinandergesetzt mit Hass im Netz unter anderem. Was sagen Sie dazu?
Ich sehe schon ein neues Gefahrenpotenzial, speziell zum Beispiel durch TikTok. Es gibt eine Untersuchung des Wall Street Journals, Medium in den USA, die haben ungefähr 100 Accounts angelegt, die aussehen sollten wie normale Internet-User, Userinnen. Und die haben geschaut, wie verändert sich der Feed. Und in einem Fall haben sie eine Person aus Kentucky simuliert, die auf so traurig machende Inhalte einsteckt. Also ein neuer Feed und man bleibt ein paar Sekunden länger oder schaut das Video zu Ende bei einem traurigen Video an. Es hat eine gute halbe Stunde gedauert. Und der TikTok-Feed war nahezu voll mit depressiv stimmenden Inhalten. Das heißt, hier sehen wir eine starke Personalisierung. Und hier ist die Sorge sogenannter Rabbit Holes, so nennt man das in der Fachsprache. Das ist wie bei Alice im Kaninchenbau, dass ich tiefer und tiefer in auch unbehagliche Gassen mich oder Teile...
Alice im Wunderland dann in diese... Ja,
genau, hineinfalle. Dann, ja, und das heißt, genau das kann die EU untersuchen und sehr wohl was machen, weil... Die EU kann über den Digital Services Act, das ist die große Plattformregulierung, hohe Strafen ausstellen in Milliardenhöhe. Und jedes Unternehmen zahlt das auch, weil sie den gesamten europäischen Markt ja nicht verlieren wollen. Zweitens, nehmen wir an, eine Plattform würde sagen, nein, nein, ich wehre mich. Das ginge dann bis hin zum tatsächlichen Blockieren solcher Dienste, also im Verbot eines Dienstes in der EU. Soweit, glaube ich, muss es nicht laufen. Aber zur Frage, kann die EU einer Plattform, die nachweisbar zu wenig macht, um Menschen vor zutiefst problematischen Inhalten zu schützen, was machen? Ja, kann sie. Wir sind nur leider erst ganz am Anfang dieser neuen Regulierung und Sie müssen damit rechnen, dass das 3, 4, 5 Jahre dauern wird, bis wir sehen, ob die Gesetze greifen.
Herr Lohninger, ich stelle mir vor, dass das für Sie eine schwierige Diskussion ist, weil Sie setzen sich ja eigentlich eben für Grund- und Freiheitsrechte ein im Internet und jetzt reden wir davon, dass Plattformen, wo ja oft auch Meinungsfreiheit in groß geschrieben wird, Meinungsfreiheit überhaupt erst möglich ist, möglicherweise verboten werden sollen. Das kann es ja auch nicht sein, oder?
Also wir sind in der Netzpolitik halt einfach schon aus diesem unschuldigen Alter des Internets draußen. Wir haben heute ein Internet, das die Basis ist für fast jeden Wahlkampf, der gewonnen oder verloren wird, in jedem Krieg eine Rolle spielt und in kaum einer Bildungs- oder Berufskarriere noch wegzudenken ist. Und wir haben gleichzeitig eine extreme Monopolisierung bei gewissen Konzernen. Und genau den Effekt, den Frau Brodin gerade konstatiert hat, das haben wir ja zuhauf. Das sind nicht nur einzelne Studien. Das ist wirklich ein Effekt dieser Technologie und dieser Unternehmen. Der ist aber nicht automatisch einfach nur, sondern das ist durchaus eben aus dem Geschäftsmodell herausgedacht. Und ich glaube schon, dass hier Regulierung unser einziger Weg ist. Natürlich muss man sich an geltende Gesetze halten, wenn man auf einem Markt Geld verdienen will. Wenn wir uns das nicht mehr halten können, dann können wir auch aufhören mit dem Staat und irgendwas Libertäres abdriften. Ich finde es wichtig, dass wir Konzerne hier auch in die Verantwortung nehmen, gerade wenn das Multimilliardenkonzerne sind, die sehr wohl wissen, auch was ihre Technik in unserer Gesellschaft anrichtet.
Herr Böchinger, jetzt muss man sagen, die Strafen, die bis jetzt ausgesprochen wurden, auch gegen, weiß nicht, Meta, den Mutterkonzern von Facebook etc., also sind ja relativ überschaubare Strafen, sage ich einmal. Wenn man das vergleicht, dann ist es in etwa so, wie wenn jemand mit einem Einkommen von 1.700 Euro pro Monat 3 bis 5 Euro Strafe zahlt.
Ja. Teilweise geht der Aktienkurs nach oben, nachdem die Strafe ausgesprochen wird.
Ja, wie die Frau Bockend richtig sagt,
ja, also die werden auch
bezahlt.
Weg,
ja, klar, ja. Werden die auch bezahlt, diese ja. Strafen, weil es keinen juckt dort. Ne? Weil ja. einfach das Geschäftsmodell so umfassend ist und so gewinnträchtig offenbar und so gewinnbringend, dass diese Strafen leicht einzupreisen sind. Warum traut sich die Europäische Union hier nicht vehementer vorzugehen? Gut, zum einen, weil man vielleicht selbst dort noch glaubt, dass das ständige Strafenhöhen nicht der Weisheit letzter Schluss ist, dem ich durchaus etwas abgewinnen kann. Zum anderen, weil ich nicht glaube, dass die Europäische Union wirklich, wenn es darauf ankommt, eine Chance hat. Die Sucht der Menschen nach diesen Produkten ist so vehement, dass ich mir nicht sicher bin, ob das den sozialen Frieden nicht nachhaltig stören würde, zumindest vorübergehend, wenn man diese Plattform von heute auf morgen verbietet.
Ja, gut, darf ich da kurz einwerfen? Wenn man das Argument hernimmt, dann müsste man auch, weiß nicht, Drogen zum Beispiel freigeben, weil irgendeinen Weg finden Leute, nein, also die süchtig sind.
Die Gesellschaft finden, ist nicht oder? Im Großen von illegalen Drogen abhängig.
Nein, ist schon mal großen, würden Sie sagen, dass sie im Großen von Social Media Plattformen?
Ja, definitiv.
Aber
definitiv ist sie das, natürlich ja. ist sie das.
Wir haben hier nicht nur Schwarz-Weiß. Also es geht nicht nur auf jetzt komplett verbieten und zensieren und die IPs blocken, sondern es geht ja am Ende um konkrete Praktiken dieser Unternehmen. Und die gilt es abzustellen. Es ist eine Alternative ist denkbar.
Einzige Chance,
darauf zieht die Regulierung ja ab.
Aber das ist, wenn ich höre, die Chance, die wir haben, ist Regulierung. Dann stellen sich mir alle Nackenhaare auf. Das ist einfach das Einzige, was dieser Europäischen Union einfällt, ist irgendwas noch besser, noch mehr regulieren. Ich glaube einfach, wir müssen 3, 4, 5 Schritte zurückgehen und mit unseren Kindern wieder reden. Ich glaube, das ist die einzige Chance, wie wir aus dem Dilemma rauskommen.
Aber das ist ja kein Widerspruch, das ist eine falsche Dichotomie. Das heißt, entweder Eltern reden mit ihren Kindern oder wir machen Gesetze. Und was wäre, wenn wir beides machen? In Wirklichkeit müssen wir beides machen. Und das ist ein bisschen so, wie als das Auto aufkam. Die ersten Autos, die waren überhaupt noch nicht so technisch beeindruckend, konnten nur langsam fahren. Aber es brauchte auf einmal neue Gesetze, eine Straßenverkehrsordnung. Das ist Regulierung. Immer dann, wenn neue Technik kommt, die auch ein Gefahrenpotenzial beinhaltet, muss ich Regeln machen. Und wir sind jetzt in dieser sehr unangenehmen Situation, dass wir diese Regeln ausverhandeln müssen. Und das wird passieren. Und wissen Sie, warum es passieren wird? Weil die Alternative ist schrecklich. Die Alternative ist Missbrauch, ist Wahlmanipulation, sind Hasskommentare, die nicht genügend reguliert werden und ist auch psychische Belastung von Jugendlichen. Wo wir uns am Ende wiederfinden, das wird ein weiter Weg sein, aber Regulierung wird passieren.
Also zum einen Wahlmanipulation und Eingriffe in das soziale Leben, die unrechtmäßig sind, hat es wahrscheinlich so lange gegeben, wie es Wahlen gibt. Das hat es auch lang vor sozialen Medien gegeben. Dieses, und ich muss es ehrlich sagen, das kommt mir so boomermäßig vor. Das ist so, ich weiß nicht, ich bin eigentlich der Älteste in der Runde. Wir müssen das alles regulieren und die Jugend schützen, das kann doch nicht ernst sein. Wir müssen der Jugend die Chance geben, wenn möglich im eigenen Elternhaus, ordentlich damit umzugehen, die Gefahren zu verstehen. Man kann ja auch jetzt im Übrigen ein Handy so bearbeiten, dass Jugendliche nicht auf alles zugreifen können, nicht zu jeder Zeit auf alles zugreifen können. Das schaffe sogar ich und ich bin nicht wahnsinnig digital affin bei meinen Kindern. Also ich kann das ja selbst regulieren, wenn ich will. Ich brauche da keine EU, die mir sagt, was ich meine Kinder sage und was nicht. Das kann ich selbst entscheiden. Möchte ich auch.
Ich war vor ein paar Wochen oder Monaten sogar schon in Innsbruck und habe vor etlichen Schulklassen über Social Media gesprochen. Und es war genau der Tag, wo Australien das Social Media Verbot bis 16 beschlossen hat. Und dann hat mich interessiert mit den Jugendlichen, wie sie darüber denken. Und das waren 16, 17, 18-Jährige, gerade nicht mehr betroffen hat es die. Aber was mich wirklich erstaunt hat, wie viele von denen gesagt haben, es gab Momente, wo ich mich selbst überfordert habe, gefühlt habe. Oder wo ich echt Sorgen habe um meinen kleinen Bruder, meine kleine Schwester. Also da muss ich Ihnen ein bisschen widersprechen.
Also wo Sie dankbar gewesen wären ja, für einen entsprechenden Eingriff.
Ich glaube, niemand möchte eingeschränkt werden.
Gott sei Dank wird das endlich verboten.
Niemand möchte eingeschränkt werden. Nun muss ich Ihnen sagen, weil Sie das gerade als Boomer-Argument bezeichnet haben, gerade junge Leute wissen oft, was für krasse Dinge passieren.
Ja, gerade junge Leute sind oft die größten Boomer. Ernst. Mhm.
Ich würde gerne da auch nochmal einhaken.
Bitte.
Also diese Gefahren, vor denen wir warnen, die, glaube ich, schon sehr messbar sind, was soziale Medien mit uns tun, die wirken auch nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, also genauso auch bei Erwachsenen. Also das ganze Thema ist jetzt nicht nur...
Ich bin so ab 30 oder was ist da los?
Nein, ich bin überhaupt nicht für ein Verbot. Worum es mir geht, ist, dass wir uns demokratisch auf die Spielregeln einigen und die auch für die Großkonzerne gelten. Ganz simpel, dass wir zum Beispiel sagen, es kann nicht sein, dass wir ein riesiges Datensilo bei diesen wenigen chinesischen oder amerikanischen Konzernen haben und darüber auch gezielte Manipulationen von Bevölkerungsschichten passieren können, gerade eben vor Wahlen oder zu gewissen anderen Zwecken. Und dass man da einfach sagt, wir wollen diese Art der ausländischen Einflussnahme nicht. Wir wollen auch nicht diese Art der Möglichkeit der Manipulation aus kommerziellen Zwecken. Darf man auch nicht vergessen, zielgerichtete Werbung ist eine sehr gefährliche Technologie, die es wirklich in ganz viele Gesellschaftsschichten geschafft hat und eigentlich aus unserer Sicht DSGVO-widrig ist.
Ich darf hier um eine kurze Zwischenfrage
bitten. Eine Zwischenfrage. Sie glauben doch nicht wirklich, dass irgendwelche ausländischen Dienste über Social Media Wahlen in Europa ernsthaft manipulieren? Das ist, glaube ich, die größte Verschwörungstheorie,
die jemals... Präsidentschaft.
Und was beweist das? Was beweist das? Beweist es, dass das manipuliert worden ist? Oder beweist es vielleicht, dass das System nicht so funktioniert, wie man vielleicht wollte, dass es funktioniert?
Also, dass was russische Akteure im großen Stil Fake-Accounts auf TikTok
und
annehmen
und
einen rechtsextremen Kandidaten so pushen, dass der extrem bekannt
erklären Sie mal, wie der gepusht wird. Das nennt man Wahlwerbung. Okay, das funktioniert halt nicht nur mit dem Inserat in der Zeitung.
Wenn Sie als rumänischer Account ausgeben, aber in Wirklichkeit aus Russland kommen und dann als inauthentisches Netzwerk diesen Kandidaten
Sie unterstellen den
lassen,
Bürgern damit...
Würde ich schon als ernsthaftes Problem beschreiben.
Ist es nicht.
Und bemerkenswert ist der Wahlausgang, weil das zu so einem breiten Schulterschluss in Rumänien geführt hat, dass der Gegenkandidat in der wiederholten Wahl dann gewonnen hat, weil anscheinend ein so großer Teil Rumäniens schockiert war, was auf TikTok passiert ist. Und Sie tun das ein bisschen kleinreden.
Ich frage mich jetzt, was die Manipulation war. War es das Erste, war es das Zweite? Fakt ist, ich glaube an die Mündigkeit der Bürger. Und ich glaube nicht, dass man jemanden mit egal welchen rumänischen Account so weit bringen kann, dass er was anderes wählt, als eigentlich wählen
kann. Ich bin eine mündige Bürgerin und wissen Sie,
was
ich glaube?
Sie sprechen den anderen Bürgern die Mündigkeit
ab. Dass der Staat mich schützt vor
bösen
Kampagnen, wo Leute sich als rumänischer Account ausgeben, aber in Wirklichkeit aus Russland gesteuert werden.
Und ihnen sagt, was sie wählen müssen. Und dann dieser Account ist so
gewählt. Da müssen wir jetzt was in den Mund legen. Als mündige Bürgerin möchte ich auch, dass der Staat schaut, dass zum Beispiel unseriöse Netzwerke sich nicht als wer anders ausgeben und Wahlwerbung machen.
Ich erinnere vor allem auch daran, es geht um Kinder und Jugendliche, wo das vielleicht nicht ganz so eindeutig
ist. Das glaube ich eben nicht nur.
Ich glaube, das ist die Stelle leider, das haben Sie auf jeden Fall klar gemacht, die Sendung beenden, auch wenn ich es gerade richtig spannend finde, mit Ihnen zu diskutieren. Vielleicht kommen Sie alle in dieser Besetzung gerne noch einmal. Es gibt noch einige weitere offene Punkte. Klarnamenpflicht zum Beispiel wäre noch so ein Thema gewesen, das mich sehr interessiert hätte, mit Ihnen zu diskutieren. Wir kommen allerdings jetzt zum Ende dieser Sendung und ich bedanke mich sehr herzlich bei Thomas Lohninger von Epicenter Works, bei Ingrid Brodnik, der Digitalexpertin und Journalistin, und bei Christoph Pöchinger, dem Politikberater, für diese sehr, sehr leidenschaftliche Diskussion. Bewahren Sie sich das bitte gerne weiter. Ich hoffe, wir konnten Ihnen beide Seiten zu diesem Thema aufzeigen und wünsche Ihnen damit noch einen angenehmen Abend. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.